Überraschung. Ab jetzt werde ich immer an deiner Seite sein. Und ich bin gekommen, um dir das Leben zur Hölle zu machen. Zu einer eisig kalten Hölle. Der Winter wird dich nicht mehr aus seinen Klauen lassen.
Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die, die es noch werden wollen.
So, jetzt haben wir es geschafft. Ja, 97 war das Jahr, in dem die Hölle zugefroren ist. Und wer ist schuld? Ja, natürlich mal wieder dieser eine Österreicher mit dieser markanten Art zu sprechen und dem A am Vornamen. Ja, richtig, Arnie ist back in Gotham. Und hallo und herzlich willkommen beim Trash-Taucher. Ja, zu diesem... Es ist, manche nennen es ein Guilty Pleasure Film. Ich mag ja den Begriff überhaupt gar nicht, weil warum soll ich mich schuldig fühlen für was ich geil finde? Deswegen reden wir einfach heute über einen der geilsten Batman-Filme aller Zeiten. Im Positiven wie im Abgefuckten. Denn heute ist mit Batman und Robin eigentlich der vorzeitige Sargnagel für das Batman-Franchise Ende der 90er dran und was da so alles drinsteckt und warum der Film auch heute immer noch echt unterhaltsam wie gruselig ist, ja, das erzähle ich euch jetzt mal. Aber worum geht's denn eigentlich in Batman und Robin? Oder ist es überhaupt relevant? Ja, ich glaube schon. Ja, ich erzähl's euch mal.
Die Handlung.
Gotham City ist in Aufruhr. Ein Bösewicht namens Mr. Freeze macht mit seiner Bande Jagd auf Diamanten in der ganzen Stadt. Batman und Robin müssen all ihre Kräfte mobilisieren, um dem eiskalten Genie mit der Gefrierkanone den Garaus zu machen. Doch als mit der mutierten Botanikerin Poison Ivy eine weitere Gegnerin auf den Plan tritt, wird schnell klar, das dynamische Duo braucht Verstärkung.
Die Entstehung.
Ja, Batman und Robin ist im glorreichen Jahr 1997 entstanden und im Sommer in die Kinos gekommen mit einer Laufzeit von 2 Stunden 5. Erstaunlich lang, wie ich finde. Also ich glaube, es ist zu dem Zeitpunkt der längste Batman-Film. Ich glaube, die anderen waren alle knapp so unter 2 Stunden. Es ist aber definitiv einer der teuersten. Und ich glaube, jetzt kann ich wirklich sagen, jetzt habe ich den teuersten Trash-Film überhaupt jeweils hier bei mir auf der Agenda stehen gehabt, denn der hatte ein Budget von fucking 125 Millionen US-Dollar. 1, 2, 5 und dann 6 Nullen hinten dran. Ey, das kannst du dir echt nicht ausdenken. Es war auch tatsächlich kein Kassenflop, also die haben auch tatsächlich einiges reingeholt an Kohle damit, aber es war halt in den Augen des Studios Warner ein Misserfolg, der bis heute die Studioentscheidung von Warner, aber auch von zahlreichen anderen Studios mitbestimmt hat. Von daher war tatsächlich Batman Robin so eine Art, ja, Wegweiser, wodurch viele andere Producer dann auf den, ja, Trip gekommen sind, okay, wir machen nicht dasselbe, was Batman und Robin gemacht hat, sondern wir machen was anderes. Egal wie, wir machen es anders. Ja, und Batman und Robin ist tatsächlich bis heute, ich glaube, einer der umstrittensten Batman-Filme aller Zeiten, wenn nicht sogar einer der meist gehassten, möchte ich mal sagen. Also zumindest die Pressewelt hat ihn in Grund und Boden gestampft und er hat auch ja, so die Negativ-Award- Sektion führt er doch relativ weit vorne an. Er hat nämlich alleine für die bekannten Anti-Oscars, für die Razzies, hat er nämlich 11 Nominierungen bekommen. Also vom schlechtesten Regisseur, über das schlechteste Drehbuch, über das schlechteste Sequel überhaupt und. Und er hat sogar einen einzigen gewonnen für die schlechteste Nebendarstellerin. In dem Fall war das Alicia Silverstone. Den hat sie aber, glaube ich, nicht abgeholt. Ich glaube, Halle Berry war tatsächlich eine der wenigen, die den tatsächlich abgeholt hat, damals für ihre Rolle in Catwoman. Ihr erinnert euch, oh Gott, war auch so ein ganz furchtbares Filmchen. Egal, wir sind jetzt hier nicht bei Catwoman, sondern bei der Fledermaus und dem Rotkehlchen. Und ja, der Meister der Vögel, der hier den Käfig aufgemacht hat und die Flattermänner auf die Welt losgelassen hat, war Joel Schumacher. Again, zum zweiten Mal hintereinander. Er hat zuvor erst 95 Batman Forever gemacht mit Val Kilmer und auch Chris O'Donnell als Robin. Und hier ist er zurückgekehrt, um uns Batman und Robin zu kredenzen. Aber Joel Schumacher hat ja natürlich nicht nur die Batman-Filme gemacht. Das ist immer so ein Irrglaube, dass die Leute, oh, Schumacher, das war doch der mit den schlechten Batman-Filmen. Nein, also erstmal will ich nicht sagen, dass sie schlecht sind. Die sind einfach nur ein furchtbares Kind ihrer Zeit. Da komme ich auch später nochmal drauf, was es damit auf sich hat. Aber Schumacher war tatsächlich ein sehr handwerklich versierter und auch solide arbeitender Regisseur. Und auch nicht unerfolgreich oder unrenommiert. Er hat so zum Beispiel Filme gemacht wie den Vampirfilm The Lost Boys mit Kiefer Sutherland. Mit demselben zusammen und Kevin Bacon hat er zum Beispiel auch Flatliners gemacht. Falling Down mit Michael Douglas im Acro-Mode. Dann hat er auch einige John Grisham-Verfilmungen vorgenommen, wie zum Beispiel Der Klient oder Die Jury. Dann hat er auch mit Nicolas Cage gearbeitet bei 8mm und zum Beispiel auch noch 2004 mit einer Neuinterpretation von Das Phantom der Oper mit Gerard Butler. Also ihr seht, Joel Schumacher hatte definitiv einige vorweisbare und auch, wie ich finde, wirklich gute Filme in seiner Vita stehen. Und er war auch stets, finde ich, irgendwie ein sympathischer Mensch. Deswegen war es schon irgendwie ein bisschen traurig, als er dann 2020 im stolzen Alter von 80 Jahren leider verstorben ist. Aber ich finde, er bleibt trotzdem in Erinnerung. Im Guten, im Schlechten, naja, das müsst ihr entscheiden. Ja, und der Namensreihe geht weiter. Also nur vorab, wir haben hier bei Batman und Robin einige Leute, die in der späteren Zeit auch mit Oscars überschüttet wurden oder mit anderen großen Preisen, also die wirklich zur Elite oder zur High Class in Hollywood damals gezählt haben. So auch der Drehbuchautor von Batman und Robin. Hier haben wir nämlich Akiva Goldsman. Der hat nämlich auch schon Batman Forever geschrieben, aber unter anderem auch Der Klient, Die Jury, also die Grisham-Adaption, hat einen Oscar für das beste Drehbuch für A Beautiful Mind mit Russell Crowe gewonnen. Den kennt ihr 100.000%. Ist aber auch in der jüngeren Zeit immer noch aktiv. Hat so zum Beispiel das Drehbuch zur I Am Legend-Adaption mit Will Smith geschrieben. Oder auch im Seriensegment, so zum Beispiel bei der Titan-Serie, die ja aktuell, ich glaube, in der dritten Staffel läuft. Oder für Star Trek-Fans hat er Picard zum Beispiel geschrieben. Also da kennt ihr den Namen auf jeden Fall. Und Goldsman war tatsächlich so Ende der 90er bis Anfang der 2000er einer der renommiertesten und gefragtesten Drehbuchautoren Hollywoods und Produzenten. Also er ist auch Producer. Also von daher hat er hier tatsächlich eigentlich einiges vorzuweisen. Aber auch hier hat ihm das Studio ein bisschen dazwischen gefuscht. Und was macht man nicht alles, um sein Häuschen zu bezahlen? Ja, sowas hat der gute Herr Goldsman auch gemacht. Batman-Fans der ersten Stunde erinnern sich natürlich immer an die ikonische Musik von Danny Elfman, die er für Tim Burton geschrieben hat. Ja, Batman Forever war Danny Elfman nicht mehr mit an Bord. Dafür Elliot Goldenthal, der eigentlich mehr so im Action- und Horror-Segment vorher unterwegs war. Der hat nämlich zum Beispiel den Score für Friedhof der Kuscheltiere von 89 gemacht. Oder zum Beispiel für Alien 3, die David Fincher-Version. Demolition Man, Heat hat er auch gemacht. Und er hat auch einen Oscar gewonnen für die beste Filmmusik von Frida. Mit Selma Hayek, wo sie Frida Kahlo spielt, habt ihr bestimmt auch mal gesehen, wenn ihr ein bisschen Kunst interessiert seid, wenn nicht. Das ist die Dame mit der markanten Monobraue. Genau. Und der ist hier auch wieder mit dabei und versorgt uns mit Batman-tastischen Klängen auf die Ohren. Batman-tastische Bilder hat uns Stephen Goldblatt geschenkt. Der ist zum Beispiel als Kameramann von Lethal Weapon 1 und 2 bekannt oder auch der Herr der Gezeiten. Ein bisschen arthausiger, aber nicht minder schlecht. Dann ein ganz großer Punkt, der den Film, glaube ich, so markant gemacht hat, ist das Production Design, also der Look des Films, die Ausstattung, die Farbgebung etc. Und hier ist eine Dame zu nennen, die dafür verantwortlich ist, namens Barbara Ling. Und die ist auch schon längere Zeit im Geschäft, hat so zum Beispiel Grüne Tomaten, auch eine etwas arthausigere Produktion, mit auf die Wege gebracht und ausgestattet. Und sie hat auch in jüngster Zeit einen Oscar für ihr Werk gewonnen, nämlich für die Ausstattung von Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, der ja, glaube ich, 2019 einiges an Trophäen auch kassiert hat, unter anderem eben auch das Production Design. Ja, und diese Barbara Ling, die für Tarantino gearbeitet hat, hat damals für Shoemaker, Batman und Robin gemacht. Neben dem Production Design wurden auch jede Menge Kostüme entworfen und geschneidert, die auch in guter Erinnerung, in bester Erinnerung geblieben sind. Dafür verantwortlich ihres Zeichens als Kostümdesignerin war Ingrid Farron, die bereits bei Batman Forever den Kostüm ihren besonderen Touch verliehen hat. Also man könnte sagen, Ingrid Farron ist die Erfinderin der Batnipple? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und hier hat sie zusammengearbeitet mit Robert Tutteris und die beiden haben dafür sogar zusammen einige Nominierungen für renommierte Preise kassiert. Also das Kostümdesign war qualitativ sehr hoch in der Branche eigentlich angesehen. Wie es dann in Fankreisen rüberkam, ist dann immer nochmal so eine andere Geschichte. Aber das, die Geschichte, die erzähle ich euch gleich natürlich noch. So, jetzt schauen wir erstmal auf die Besetzung. Und hier haben wir einen großen Namen aneinandergereiht an den anderen. Und an vorderster Front, als Bruce Wayne, / Batman, haben wir George Clooney, the most sexiest man alive ever. Keine Ahnung, also irgendwie bekommt er ja immer diesen Titel. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Er hat definitiv sehr markante Augenbrauen. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Dann George Clooney. Ich glaube, den kennt ihr alle. Hey, zum Beispiel habe ich auch schon drüber gequatscht. Er hat ja sein Filmdebüt in Grizzly 2. Wer kennt ihn nicht? Der Film, der 37 Jahre in der Produktionspipeline gesteckt hat, nur um dann endlich fertig zu werden und zu zeigen, dass George Clooney am Anfang stirbt. Das war sein erster Film. Aber auch zum Beispiel der glorreiche Rückkehr der Killer-Tomaten, wo er dann mit einer ordentlichen Zottelmähne quer durch die kunterbunte Killer-Tomaten-Welt sich geprügelt hat und den er bis heute immer noch, glaube ich, hasst, den Film. Es ist irgendwie so ein Markenzeichen für George Clooney, dass er irgendwie viele seiner Filme gar nicht mag. Da frage ich mich so, warum ist er überhaupt Schauspieler geworden? Weiß ich nicht. Aber ihr kennt ihn vielleicht auch zum Beispiel vom Dusk Till Dawn. Ich glaube, darüber hat er, glaube ich, bisher noch nichts Negatives verloren. Von daher kann man sich ja noch tatsächlich geben. Robert Rodriguez, da hat er schon Spaß gemacht. Ja, und ansonsten kennt ihr ihn für 1 Milliarde Kaffeewerbung. Also weitere Credits sind nicht relevant, Mr. Clooney. Doch, Männer, die auf Ziegen starren, fand ich noch sehr markant. Da mochte ich ihn tatsächlich einfach nur mit seinem penetranten, eindringlichen Blick. Aber ansonsten kann ich tatsächlich mit George Clooney nicht viel anfangen und auch hier in Batman und Robin nicht. Das erzähle ich euch später aber auch nochmal genauer. Wer aber hier zurückkehrt, ist Chris O'Donnell, der sich hier als, ja, verwaiste Artistensohn Dick Grayson beziehungsweise der Rubbersuit Robin die Ehre gibt. Chris O'Donnell hat, glaube ich, im Filmbusiness nie groß seinen Fuß gefasst. Er war zum Beispiel mal in Der Duft der Frauen neben dem großartigen Al Pacino zu sehen, hat sich dann aber mehr so ins Fernseh- oder Seriengeschäft verlagert und ist, glaube ich, seit über 200 Folgen bei Navy CIS mit an Bord. Also da habt ihr ihn bestimmt schon mal im Fernsehen oder so in irgendeiner Reklame wieder erkannt, den Handsome Boy. Ja, dann haben wir den Mann, wegen dem die Hölle zugefroren ist. Ich habe ihn vorhin schon genannt. Arnold Schwarzenegger ist hier mit dabei als Mr. Freeze. Arnold Schwarzenegger stelle ich euch nicht vor, der hat zu viele markante Rollen, zu viele schlechte Rollen, zu viele gute Rollen. Aber ich würde mal sagen, jede Rolle, die er gespielt hat, ist irgendwie im Gedächtnis geblieben und so auch Mr. Freeze, definitiv. Da hat das Muskelpaket mit der markanten Zahnlücke aus der Steiermark sich definitiv einen denkwürdigen Credit in seinen Lebenslauf geschrieben, so viel kann ich sagen. Dann haben wir als zweite Gegenspielerin, denn seit Batman Forever wissen wir, Bösewichte treten immer im Doppelpack auf. Und was passt besser zum Eismann? Richtig, das zarte Blümchen Uma Thurman, aka Poison Ivy. Und Uma Thurman, die mag ich sehr gern. Die kennt ihr natürlich auch als tanzende Koksschieferin in Pulp Fiction oder auch als auf Rache sinnende Auftragskillerin in Kill Bill Volume 1 und 2 und noch einiges mehr natürlich. Aber ich glaube, das sind ihre markantesten Rollen, will ich sagen. Dann haben wir ein Teen Idol mit an Bord, Alicia Silverstone des Namens, die hier die Barbara Wilson bzw. Batgirl spielt. Alicia Silverstone hat tatsächlich eher so als Teen Idol angefangen, war dann in so Serien wie Clueless oder so einigermaßen populär geworden, war so das typische Bravo-Cover-Girl, würde ich mal sagen. Dann nach dem Film ist es sehr lange sehr ruhig um sie geworden. Sie hat zwar immer noch Filme und Serien alles gemacht, konnte sich aber dann nicht mehr in die großen Produktionen damit einkaufen. Sie war es ja auch, die den Razzie gewonnen hat. Aber ihr habt sie zum Beispiel in jüngster Horrorvergangenheit gesehen. Und zwar in dem etwas anderen Horrorfilm The Lodge mit dieser Stiefmutter und dieser Waldhütte, ihr erinnert euch vielleicht, da hat sie auch mal wieder in jüngster Zeit mitgespielt. Von daher, schaut da mal rein, vielleicht erkennt ihr sie ja wieder. Also ich habe sie nicht wieder erkannt, weil sie doch hier bei Batman Robin tatsächlich doch noch sehr babyspeckig war, könnte man so sagen. Und dann haben wir noch zwei alte Batman-Veteranen mit an Bord. Zuerst nenne ich Michael Gough, der hier wieder als Alfred in die Butler-Robe schlüpft. Der ist nämlich schon seit dem ersten Batman von Tim Burton von 89 mit dabei. Michael Gough hat auch fast 200 Credits in seiner Spiellaufzeit gesammelt und ist zum Beispiel auch im 1958er Dracula mit Peter Cushing und Christopher Lee unter der Regie von Terence Fisher in Erscheinung getreten. Also einer der markantesten Filme, aber er hat so viele Kinofilme, wie Fernsehserien gemacht. Es ist viel zu viel, um das alles aufzuzählen. Aber ich sehe ihn tatsächlich immer gerne. In Sleepy Hollow ist er mir noch aufgefallen. Da ist er dann tatsächlich aus dem Ruhestand nochmal zurückgekehrt für Tim Burton, um da eine kleine Rolle zu spielen. Ich glaube, als Advokat von diesem, ja, verschlafenen Nest. Und wir haben zuletzt mit dabei Pat Hingle, der hier zum vierten Mal als Commissioner Gordon seinen Schnauzbart in die Kameralinse hält. Der gute Mann hat auch über 200 Credits auf der Uhr und ist definitiv auch immer ein sehr großer Sympath der Batman-Filme gewesen, wie ich finde. Von daher sehe ich ihn hier auch immer wieder gerne. So, das war die ganze Namensreihe runtergerattert. Jetzt wisst ihr, wer alles da mit dabei ist, wer mitgemischt hat, wer den Kram vermurkst hat. So, und jetzt erzähle ich euch, warum Batman und Robin es nicht geschafft hat, meine Batman-Liebe zu zerstören, sondern im Gegenteil, sie sogar noch zu befeuern.
Mein Eindruck.
Und ich muss wirklich sagen, diese 2 Stunden 15 wirklich pures Trash-Gold. Also, so einen Film kannst du dir nicht ausdenken. Das ist wirklich die Speerspitze des übertriebenen Comic-Kinos, wie ich finde. Also ich würde sagen, seit Batman und Robin waren Comic-Verfilmungen nie mehr ausladender, nie mehr farbenfroher, nie mehr verrückter tatsächlich und auch nie mehr klischeebehafteter. Es fängt natürlich in feinster 90er-Jahre-Batman-Manier an. Mit einem wunderbaren Suit-Showcase am Anfang, wo wir dann erstmal die Kostüme in all ihrer Pracht und Detailverliebtheit präsentiert bekommen. Und wir bekommen sofort am Anfang ein markantes Detail ins Auge gestochen, wortwörtlich, nämlich die Batnipple. Und zwar übergreifend. Ich glaube, in Batman Forever hatte tatsächlich nur Robin Batnipple. Und jetzt ist auch Batman mit eingestiegen. Wir bekommen hier Batnipple, Batbuds. Also wirklich das volle Programm, Leder, Latex in your face. Das macht richtig Spaß, diese Gummianzüge in der Aufnahme zu sehen. Mit diesen ausgeformten Pobacken oder was. Ah, das sieht so geil aus. Da denke ich mir immer so, ey, das muss sau unbequem sein, da drin zu stecken. War es ja scheinbar auch, weil sie das immer wieder betont haben, wie scheiße es war, mit diesen Anzügen zu arbeiten. Und die waren ja auch teilweise wirklich so eng gegossen, dass die bei Szenenwechseln oder was entsprechend aufschneiden mussten. Also ich glaube, George Clooney hat im Verlauf des Films 50 Anzüge verballert. Das ist halt richtig heftig. Ich glaube, dass die halt auch bei einigen Stunts oder so kaputt gegangen sind, wahrscheinlich eingerissen oder keine Ahnung. Gummi ist ja nur bis zu einer bestimmten Grenze belastbar, aber unsere Augen auch. Deswegen, also hier kriegen wir wirklich das volle Nipple-Showcase in your face. Und wir bekommen auch die Batcave gezeigt. Und ich finde, in Batman und Robin ist alles wirklich einfach immens aufgeblasen, immens übertrieben, immens groß. Und auch die Batcave, nachdem wir ja in Batman Forever gefühlt 1 Milliarde Bat-Vehicle schon gezeigt bekommen haben und Gadgets und hast du nicht gesehen, die im nächsten Moment einfach wieder zerstört werden. Aber hey, wir konnten einmal das Batboat oder was auch immer einbauen. Ja, und hier in Batman and Robin ist es natürlich nicht anders. Deswegen bekommen wir einen sehr geilen Cave-Showcase, wie ich finde. Also ich mag diese Kamerafahrten, wo dann überall beleuchteter Dampf und Nebel hochsteigt und dann hieft sich dann das Batmobil aus dem Boden und auf der anderen Seite kommt dann so eine Kugel, die dann aufklappt und dann ist da Robins Bike drin und. Ich lieb das. Ich finde, das ist so ein geiles Showcase. Da weißt du nämlich genau als Kind, ja, das will ich gern haben und das will ich gern haben. Oh, das ist geiles Spielzeug, das will ich auch haben. Das ist nämlich genau der Sinn und Zweck, warum es natürlich diese Showcases gibt. Aber hey, ich finde es immer noch mega geil. Ich guck mir das gerne an. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass das Production Design eigentlich richtig gut weggekommen ist. Und das finde ich auch. Also es sieht alles sehr, sehr wertig aus. Es ist natürlich jede Menge Kunststoff und Gummi oder was. Aber ich finde, es gehört hier einfach dazu, dass man halt diese Spielzeugoptik irgendwo hat. Also das hattest du ja schon in den 60er Jahren bei der Batman-Serie. Das war ja auch alles so dieser Toy-Style. Von daher hat's hier Joel Schumacher einfach nur nochmal wirklich auf den Mount Everest gejagt. Ohne Scheiß. Also da kriegst du Atemnot. Und der Geldbeutel blutet danach auch, weil du genau weißt, oh fuck, wenn mein Kind das sieht, ja, dann kannst du erstmal eine dritte Hypothek aufs Haus aufnehmen. Oder wenn du es selbst auch haben willst, weil du großer Batman-Fan bist. Man munkelt ja, dass es auch erwachsene Batman-Fans gibt. Also so, Genau, und so werden wir wieder zurück in die Cave geworfen, zurück nach Gotham City geworfen. Und mir ist dann tatsächlich mal aufgefallen, ich habe den Film jetzt einige Jahre nicht gesehen, wie verfickt riesig ist denn bitte Gotham? Ich meine, das haben sie ja schon in den vorherigen Filmen extremst riesig aufgeblasen. Ich glaube, Chicago war da immer so ein großer Dreh- und Angelpunkt für die Dreharbeiten. Aber das meiste ist natürlich animiert hier. Aber dieses Stadtdesign ist unglaublich verwirrend wie beeindruckend. Allein durch diese riesigen Statuen, die sich da überall durch die Stadt strecken und immer diese alten griechischen nackten Männer mit Bauchmuskeln, die dann ihre Hände irgendwo hinstrecken und dann dient das als Autobahn oder keine Ahnung was. Unglaublich geiles Design. Ich mag das. Das ist tatsächlich irgendwo schon Artwork, wo ich sage, hey, geil, gib mir das als Artbook oder als große Leinwand für zu Hause. Ich hänge mir das hin. Ich finde dieses Production Design unglaublich geil. So, und Batman und Robin macht auch keine Gefangenen und wirft uns direkt in den Plot und präsentiert uns direkt am Anfang einen Überfall. Und den Überfall initiiert natürlich Mr. Freeze und seine Ice Gang. Und ab hier geht's los, denn er hat's natürlich auf die Diamantvorräte der Stadt abgesehen, denn Mr. Freeze plant, die ganze Welt in eine riesige Eiskugel zu verwandeln, mit Schlagsahne drauf. Yummy, ist ja bald schon wieder Sommer, kann man ja sich schon mal überlegen, was man für ein geiles Eis dann schlabbern will. Bananasplit ist eigentlich ganz geil. Aber nee, Mr. Freeze mag keine Bananen, denn er ist Kaltblüter. Er lebt nur für Diamanten und ja, sein großes Love Interest, seine Frau, die er heilen will. Und wir bekommen erst sehr spät im Film den Origin von Mr. Freeze ein bisschen gezeigt. Am Anfang ist er erstmal so der ja übernatürliche Dieb, der typische Batman-Gegenspieler, der Diamanten klaut und dann auf die Fresse kriegt oder was. Aber nee, Mr. Freeze verteilt erstmal selbst ordentliche Eisschellen und weist Batman und Robin in ihre Schranken. Also sie sind da in einem Museum, glaube ich. Da gibt's dann auch so so wunderbaren Einstiegsszene von Batman, wo er natürlich durchs Dach kommt, denn Batman nimmt niemals die Tür. Dann hätten ja die Glaser gar nichts mehr zu arbeiten. Und er grindet dann erstmal so ein Brachiosaurus-Rücken runter, weil alles halt zugefroren ist. Also Batsy Hawk lässt grüßen. Ja, und dann gibt's halt so ein riesiges Show-Off zwischen der Gang von Mr. Freeze und Batman Robin. Sieht eher aus wie so eine Eislauf-Revue, beziehungsweise ein Hockeyspiel, wo sie dann mit so einem riesigen Diamanten Hockey spielen und am Ende kassiert ihn natürlich Mr. Freeze. Und hier wird auch schon eins der Markenzeichen von Mr. Freeze in diesem Film eingeführt. Er hat nämlich ein riesiges Repertoire an Freeze-Puns. Also er macht unheimlich viele schlechte Flachwitze zum Thema Eis oder Einfrieren und hast du nicht gesehen. Wie zum Beispiel den hier.
Der Eismann klingelt nicht zweimal.
Bitte, haben Sie doch Mitleid.
Mitleid? Ich muss dich enttäuschen. In meiner Verfassung lässt mich dein Winseln um Gnade absolut kalt.
Oder den hier.
Was hat die Dinosaurier ausgerottet? Die Eiszeit!
Oder auch den hier.
Herzlich willkommen, Frostgesicht.
Du siehst ein bisschen ungesund aus, aber wir sind deine Medizin.
Lass mich das Eis brechen, Freunde.
Mein Name ist Freeze. Versucht ihn euch zu merken, damit ihr wisst, wie der eisige Hauch eures Verderbens klingt.
Ja, insgesamt 27 Punts musste Arnold Schwarzenegger hier in den Film einbauen. Und das, ich glaube, das ist eins wirklich der Markenzeichen von Batman Robin, wo man den Abstieg des Niveaus quasi erkennt, dass man diese kindgerechten One-Liner hier reinhämmert, die jeder rezitieren kann, die auch jeder liebt. Und gerade in dieser unnachahmlichen Sprechweise von Arnold Schwarzenegger, also im Original klingt er natürlich saudämlich. Also kann man nicht anders sagen, da hilft kein Dialektcoach. Du kriegst den Arnie einfach nicht aus dem Arnie raus. Den hörst du immer. Das ist unglaublich lustig, wie, ja, schon fast peinlich an manchen Stellen. Also bei manchen Filmen finde ich es ein bisschen merkwürdig, wenn er dann versucht, ernsthaft zu reden. Aber er hat's halt nicht anders gelernt. Jo, was willst du machen? Aber im Deutschen von Michael Danneberg, das kommt trotzdem genauso gut rüber mit der typischen Arnie-Stimme, der ja leider schon im Ruhestand ist, erkrankt. Aber hier hat er auch nochmal ordentlich Punts verteilen dürfen. Und die funktionieren auch in der deutschen Synchro, wie ihr gehört habt, auch sehr gut, wie ich finde. Ja, und ab hier dreht dann der Film entsprechend immer mehr an der Schraube. Freeze nimmt einen Einbruch nach dem anderen vor. Wir bekommen sein Geheimversteck gezeigt, das in so einer riesigen, stillgelegten Eiscreme-Fabrik mit einem riesigen Schneemannkopf steckt, und er guckt natürlich auch den ganzen Tag nur irgendwelches Mr. Frosty-Commercial-Zeug, und alle müssen frieren, weil er muss sich ja runtertemperieren auf minus 50 Grad oder hast du nicht gesehen? Das heißt, seine ganzen Fucks, die müssen alle entsprechend frieren und frösteln, und er hat sogar irgendwie so eine Art Lustgespielen oder was, die dann da in irgendwelchen blau-weißen Strapsen oder was, die durch die Gegend laufen und ihn hot machen, aber er ist dafür eigentlich gar nicht zu begeistern, sondern er rennt dann einfach nur, natürlich in Arnie-Manier, mit der Zigar durch seine Fabrik. Also Arnie ist eigentlich Arnie, nur blau angemalt. Aber ich finde tatsächlich das Kostüm und das Design von Mr. Freeze sehr cool. Also dieser Anzug ist unglaublich cool gemacht. Also diese ganzen kleinen blau beleuchteten Glasscheiben. Also wir haben es ja, wie gesagt, in Batman Forever schon mit Neonlichtern und kunterbunt geht's rund schon übertrieben, aber hier ist es tatsächlich noch mal wilder, wie ich finde. Aber das Kostüm von Mr. Freeze ist wirklich unglaublich geil und auch unheimlich nah am Original, wie ich finde. Ein bisschen verspielter, natürlich ein bisschen muskulöser, weil du musst ja irgendwie einen Arnie da reinkriegen. Und müsst ihr mal drauf achten, Mr. Freeze hat auch leicht angedeutete Freeze-Nippel auf seinem Anzug bekommen. Ja, ja, ja. Keiner wurde hier verschont. Aber es ist natürlich super designt für Spielzeug, und das siehst du halt hier jederzeit. Es ist halt wirklich eine gigantomanische Spielzeugwerbung, der gesamte Film. Ein Toyetic Movie, wie ihn Joel Schumacher auch selbst genannt hat. Und das ist nämlich genau das, wo der Film bei Fans ja so große Probleme gemacht hat, weil Batman hier einfach weg von einem ja Abenteuer-Comic-Film hin zu einer überdrehten, überlangen Spielzeugwerbung aufgeblasen wurde. Und das Problem ist, das ist nicht mal das Machwerk von Joel Schumacher. Der wollte nämlich eigentlich einen sehr düsteren Film machen. Der war ja auch großer Fan zum Beispiel von Batman Year One, der quasi Origin-Geschichte des ersten Jahres von Batman in Aktion, den er eigentlich auch verfilmen wollte. Und er wollte hier quasi im Geschäft bleiben, um sich diesen Traum zu verwirklichen. Tja, daraus wurde leider nicht, weil Batman und Robin ist nämlich einer dieser Vorzeigefilme für einen reinen Studiofilm, wo quasi Creative Differences vorprogrammiert sind, aber Joel Schumacher im Projekt geblieben ist. Ich kann euch nicht sagen, warum. Wahrscheinlich hat die Bezahlung gestimmt oder er hat trotzdem gedacht, er kann es irgendwie so drehen, dass es trotzdem noch seiner Vision entspricht. Aber ist es halt gar nicht geworden. Also schon allein beim Drehbuch musste so viel umgeschrieben werden. Gerade diese ganzen Puns und keine Ahnung was. Diese ganzen Cartoon-Elemente, die mussten alle nachträglich reingeschrieben werden, weil die Warner-Bosse das so wollten. Und da hast du dich halt gebeugt. Das waren ja noch andere Zeiten. Da gab es noch keine großen Aufschreie bei der Produktion oder was. Oder dass die Fanbase während der Dreharbeiten irgendwie was mitbekommen hat und auf die Barrikaden gegangen ist und die Studiobosse dann eingelenkt haben oder was. Es gibt auch hiervon keinen Alternativ-Cut. Also es wird kein Shoemaker-Cut oder sowas geben, also sondern im Prinzip seine nie umgesetzte Version, zumal er ja selbst jetzt eh schon verstorben ist. Also wird niemals passieren. Wir werden niemals genau wissen, was er sich eigentlich vorgestellt hat unter Batman und Robin. Aber es ist definitiv nochmal eine Spur krasser als Batman Forever. Ich mag Batman Forever tatsächlich sehr gerne, auch wenn ich Jim Carrey als Riddler nur bedingt tragbar finde. Und Tommy Lee Jones ist halt einfach nur Madman as fuck. Und die haben sich ja am Set irgendwie gehasst. Also Tommy Lee Jones und Jim Carrey, die wurden ja keine Freunde. Bis heute nicht. Aber ich fand tatsächlich, bei Batman Forever hatte man noch diesen ernsthaften Ton beibehalten. Man hatte ja diese, ich glaube, die ist tatsächlich dann dem Schnitt zum Opfer gefallen. Diese Man-Bat-Szene, da erinnert ihr euch vielleicht dran. Val Kilmer, der eine Identitätskrise hat in dem Sinn und dann in diese Bat-Höhle geht, also in die Urhöhle und dort auf diese riesige Fledermaus trifft, die ihm umkreist und ihm gegenübersteht und wo er dann wieder Mut fasst und seine wahre Bestimmung erkennt. Das waren so Szenen, da habe ich mir gedacht, warum hat es das nicht in die finale Fassung geschafft? Und von den Szenen hatte Batman Forever ziemlich viel, war auch, wie gesagt, ziemlich brutal zum Teil. Also allein dieser Mind-Control-Gedanke oder dieser inszenierte Suizid von diesem Chef von Nigma, das war ja schon echt nicht mal so kindertauglich, würde ich mal sagen. Also von daher ist Batman und Robin hier wirklich eine ganze, ganze Ecke runtergerubbelt worden und geschrieben worden vor allem. Aber jetzt muss ich eine Lanze dafür brechen. Ich habe den als Kind gesehen und ich fand den als Kind geil. Das heißt, er hat sein Ziel tatsächlich erfüllt, dass Kinder den Film cool fanden. Dass Kinder den Film gern gesehen haben. Ich habe den wirklich unheimlich gern gesehen. Ich habe den mir auch in der Videothek öfter mal ausgeliehen. Wenn er im Fernsehen lief, habe ich ihn eigentlich auch immer geschaut. Ich habe mir dann irgendwann sogar aufgenommen, weil ich den halt so gern geschaut habe. Also es hatte von der Seite funktioniert. Aber wo es halt gar nicht mehr funktioniert hat, war halt für die erwachsenen Batman-Fans. Die wurden, nachdem Burton ja hier so diesen wunderbaren Leinwand-Einstieg für die Fledermaus geschaffen hat, mit Batman Returns, wie ich finde, der beste Batman-Film aus der alten Filmreihe und bis heute wirklich einer der düstersten und traurigsten, wie auch brutalsten, wie ich finde. Aber wir haben hier mit Batman und Robin halt wirklich was Kindgerechtes. Und ich finde aber, und das müsst ihr jetzt mal für euch entscheiden, wenn ihr Batman und Robin vielleicht damals als Kind oder als Jugendliche gesehen habt, habt ihr danach immer noch Bock auf Batman-Zeug gehabt? Oder seid ihr jetzt immer noch gerne Batman-Fans? Oder guckt ihr dann immer noch Batman-Sachen? Also mir geht's so. Also mir hat es tatsächlich meine Leidenschaft erst richtig angefeuert. Ich hatte dann richtig Bock auf noch mehr Filme. War dann erstmal ein bisschen traurig, dass dann 8 Jahre lang nichts mehr gekommen ist. Aber Batman Robin hat tatsächlich heiß gemacht. Und ich habe tatsächlich durch Batman und Robin parallel auch meine Liebe zu Batman The Animated Series entdeckt. Und hier ist ja auch ein gewisser Einfluss da. Allein der Origin von Mr. Freeze ist ja quasi 1:1 aus Taz übernommen worden. Paul Dini, einer der Autoren der Zeichentrick-Variante, hat ja hier sich einen neuen Origin für Freeze überlegt, weil der ja wirklich in den alten Comics so ein 0815-Bandit einfach war. Der hatte jetzt keinen großen Background, keine tragische Vergangenheit oder was auch immer. Er war halt einfach ein Typ, der irgendwann mal in so eine Kryolösung gefallen ist und seitdem ja halt keinen Puls mehr wirklich hat und im Winter auch ohne Mantel rausgehen kann. Aber ansonsten wurde dem nicht viel zugesprochen. Und in Taz wurde dem tatsächlich eine der traurigsten Backgrounds überhaupt spendiert. Mit seiner ja todkranken Frau, die er in einer Kryolösung konserviert hat, um an einer Medizin, an einer Lösung für ihre Krankheit zu forschen. Und deswegen all diese Bankräube begeht, deswegen all diese Verbrechen begeht, obwohl er eigentlich kein böser Mensch ist, sondern einfach nur seine Frau retten will, was ja nicht verwerflich ist. Und das sind so schöne Bilder in Taz. Und auch hier in Batman Robin wird es angerissen. Wir bekommen sogar die kleine, selbstgebastelte Spieluhr von Nora Freeze, so heißt die Frau, die wir ja auch in einem riesigen Tank zu sehen bekommen im Geheimversteck von Mr. Freeze. Also das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön, dass sie das übernommen haben und adaptiert haben. Dann haben wir noch als zweite Bösewichtin Poison Ivy von Uma Thurman gespielt, die hier als Femme Fatale auftreten darf, des Bösen, die sich hier mit Mr. Freeze zwangsläufig verbündet, weil sie ihm einfach nichts anhaben kann, weil sie beherrscht ja die Macht der Verführung eben durch Pheromonenstaub und alles Mögliche und kann Pflanzen wachsen und gedeihen lassen. Sie ist natürlich eine etwas stark besessene Aktivistin, / Botanikerin, die irgendwo in Südamerika in irgendeinem Geisterbahnlabor geforscht hat mit einem total durchgeknallten Doktor, der für eine Militäreinrichtung ja geheime Experimente durchgeführt hat an Menschen. Und so ist auch ja der dritte Bösewicht im Film entstanden, wo ich sagen muss, alter Verwalter, den kannst du dir einfach nicht geben. Der war so Panne. Bane. Eilig Scheiße. Da haben sie einfach irgend so einen Revoluzer aus Südamerika oder was genommen und haben dem dieses Venom-Serum verpasst und haben den ordentlich aufgepumpt damit. Und zwar in feinster Cartoon-Manier. Also wirklich, du hättest auch einfach hinten die Luftpumpe anschließen können und und dann der Bizeps wächst. Da weißt du Bescheid. Und er bekommt auch einen Rumble-Button. Also Bane ist hier tatsächlich das größte Manko, was ich sehe, wo ich sag, nee, das will ich nicht mehr sehen. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich scheiße, weil Bane einer der coolsten Bösewichte, einer der intelligentesten Bösewichte im Batman-Universe eigentlich ist, dessen Schwachpunkt eben seine Abhängigkeit von seinem Super-Serum ist. Und hier ist es einfach so ein ganz dumper, stumpfer, nicht wortgewandter, er kann meistens seinen eigenen Namen sagen oder Sachen einfach nur wiederholen und sagt dann an manchen Stellen, Gas, Kanone, Gott, das ist so auch richtig dämlich getrimmt und dann tarnen sie ihn mit so einem mit so einem Mantel und so einem Hut, aber er hat einfach immer noch seine fucking Luchadore-Maske auf, also es sieht einfach super weird aus. Aber, ja gut, er ist halt da, um kaputt zu machen. Und er wird dann zum Handlanger von Poison Ivy, die ihn dann mitnimmt und so als ihr Haustier, /Handlanger eben hält. Und Poison Ivy finde ich tatsächlich eigentlich ganz sexy auch gemacht. Also sie haben sie hier sehr übertrieben, was gerade die Haare angeht. Oh mein Gott, und sie hat abgefuckte Augenbrauen, irgendwelche Dornen und keine Ahnung was. Aber ich finde, Uma Thurman muss ja halt einfach extremst übertrieben sexy spielen, wo ich mir denke, für einen Kinderfilm ist das schon echt krass übertrieben zum Teil. Aber man bekommt ja nie mehr zu sehen, außer, dass sie mal Menschen küsst. Das ist ja dann hier schon höchst erotisch, wie der Herr sagt, aber das war's dann auch schon. Aber ich glaube, einige Jungs haben damals von Poison Ivy geträumt und ihren giftig-tödlichen Küssen wahrscheinlich. Gar nicht mehr so verwerflich. Aber hey, Poison Ivy ist hier mit dabei. Und Poison Ivy bringt halt auch hier wirklich die Farben mit ins Spiel, weil sie ist kunterbunt unterwegs in Rot und Grün und Gelb und hast du nicht gesehen und hat dann später so ein eigenes kleines Geheimquartier, wo sie dann alles wachsen und wuchern lässt, wie so ein Urwald, wo sie dann erstmal so eine neonbemalte Straßengang vertreibt, die dann mit Ketten auf sie losgehen und die dann mit so einem lauten Piu-Piu aus dem Fenster geschmissen werden. Wunderschön. Ja, und dann, ich komme jetzt mal wieder zurück auf unsere Helden, Batman und Robin. Und vornherein muss ich mal sagen, ich finde, George Clooney ist einer der langweiligsten Schauspieler, die in Hollywood wirklich groß geworden sind. Ich finde, der Mann hat einfach gar nicht, ja, außer dieses Pseudo-Sex-Appeal, Mr. Charming-Attitüde, keine Ahnung, wie man es nennen will. Er wirkt halt immer super smooth und super geleckt oder was, aber er hat auch natürlich andere Rollen gespielt, irgendwie als Familienvater oder was auch immer, in Bermuda-Hemden und hast nicht gesehen, aber ich habe dem nie was abgewinnen können. George Clooney hat mir tatsächlich am besten gefallen in den Filmen, die er sagt, die er nicht mag. Sowas wie die Killer-Tomaten kehren zurück oder so. Da fand ich ihn tatsächlich lustig in dem Moment, aber nicht, weil er George Clooney ist, sondern weil er halt irgendwie ins Bild passt. Und wenn man dann aus heutiger Sicht weiß, was er noch so alles gespielt hat, ist es umso lustiger. Aber ich kann hier wirklich keine Lanze für George Clooney brechen. Ich finde ihn absolut unbeeindruckend. Und auch als Batman macht er wirklich keine gute Figur. Wobei noch als Batman ist noch fast besser. Aber als Bruce Wayne, also dieses eloquente, elitäre Auftreten, was er dann auf irgendwelchen Benefizveranstaltungen an den Tag legt und so, okay, das kann er auch noch und dann irgendwie einen wunderbaren, lustigen Spruch reißen und dann angestrengt grinsend in die Menge schauen. Ja, okay, das kann er. Aber ich fand den als Bruce Wayne total belanglos, total unmarkant. Also Batman bekommt fast gar keine wirkliche Backstory. Der bekommt auch nichts wirklich zu tun. Er muss einfach nur die ganze Zeit gucken, dass Robin keine Scheiße baut. Dann muss er dafür sorgen, dass Alicia Silverstone irgendwie mit ins Team kommt. Aber er will das eigentlich gar nicht. Und eigentlich ist er mit Robin auch immer wieder im Streit, weil der will ja vollwertiger Partner sein, aber Batman ist ja eigentlich mehr so der Lonely Wolf und ach ja, aber das ist alles so irrelevant irgendwie, weil es George Clooney einfach nicht transportiert. Das Einzige, wo er wirklich involviert ist. Und das, finde ich, ist einer der emotionalen Höhepunkte von Batman Robin, ist die Geschichte mit Alfred, dem Butler. Denn Alfred ist krank und Michael Gough ist tatsächlich für mich immer Alfred gewesen. Er wird es immer bleiben. Ich kann mir kein anderes Gesicht vorstellen, das auf der einen Seite so herzlich warm einfach rüberkommt und auf der anderen Seite trotzdem diese Butler-Attitüde, diese britische Blässe so transportieren kann, wie dieser alte, gebrechliche Mann, der dann doch nicht so alt und gebrechlich ist, wie er den Anschein macht. Also ich finde, Michael Gough ist tatsächlich eine der besten Besetzungen in allen Batman-Filmen. Und dann ist es natürlich so, man ist mit ihm aufgewachsen, man kennt ihn von vornherein, er ist einem ans Herz gewachsen und dann ist man natürlich traurig, wenn Alfred hier entsprechend krank im Bett liegt und sichtlich im Sterben liegt. Das geht einem doch dann schon mal an die Tränendrüsen, muss ich wirklich sagen. Also da, Alfred ist für mich immer so ein Emotional Catcher, muss ich sagen. Und umso schöner ist es dann natürlich, dass es eine kleine Auflösung gibt. Aber es war ja sein letzter Film als Alfred. Von daher bleibt er ja in bester Erinnerung. Übrigens, er ist gestorben am St. Patrick's Day, 17. März. Also wenn ihr das nächste Mal St. Patrick's Day feiert, trinkt doch mal ein auf Michael Gough. Wäre schön. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ja, aber wie gesagt, die Emotionen sind jetzt ja hier nicht so groß. Es geht halt wirklich darum, dass die Feds machen, dass die jede Menge Verfolgungsjagden bekommen. Es gibt erschreckend wenig Kampf-Action. Also die ist meistens so gecuttet, dass sie relativ unspektakulär gemacht ist. Es gibt so dieses typische aus der Ich-Perspektive, wo Batman dann irgendeine Kamera einschlägt, also durch einen Stuhl durchschlägt oder was. Aber man hat sehr wenig Kampf-Action wirklich dabei. Meistens fliegen Leute dann in Zeitlupe irgendwo hoch oder runter oder quer durchs Bild oder schlittern von A nach B. Und Batman und Robin sind mehr Artisten als Kämpfer wirklich. Also hier schwingen sie und swingen sie von einer Seite zur anderen. Ist schon sehr ungewohnt. Also da war tatsächlich in Batman Returns, beziehungsweise Batman Forever sogar noch ein bisschen mehr Action drin. Ist wahrscheinlich auch geschuldet, dass sie hier sehr, sehr auf die Bremse treten mussten, was Gewaltgehalt entsprechend anging. Was schade ist, weil gerade Mr. Freeze ist halt einfach der tumbeste Typ überhaupt. Der hat ja überhaupt gar keinen Bewegungsspielraum. Deswegen kann der auch meistens nur rumstehen und mit seiner Gun durch die Gegend schießen. Oder er fliegt auch, also er bekommt Flügel. Oh mein Gott, das sieht so scheiße aus. Aber dafür sind die Verfolgungsjagden ganz cool gemacht, wie ich finde. Gerade durch dieses Gotham-Setting, was ich ja vorhin schon gesagt habe, was ich so mega liebe und feiere. Es gibt dann sogar eine Absprungsszene von einer dieser Statuenhände, wo dann Mr. Freeze natürlich als einziger rüberkommt. Seine Minions sind ihm egal und Batman verfolgt ihn und stellt ihn dann. Und da gibt's immer so geile, das sehen aus wie so PR-Aufnahmen eher, also wo dann Batman in die Kamera guckt und den Umhang zur Seite nimmt und unter dem Umhang liegt dann Mr. Freeze, sieht aus, als wäre er tot oder betäubt oder keine Ahnung, sieht so ganz merkwürdig aus, so dieses Tada, schaut mal, ich habe ihn gefangen, woo, da ist er. Also diese PR-Shots sind hier sehr, sehr präsent, also da merkst du schon, es geht einfach nur darum zu zeigen, hey, guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Hey, guck mal, das haben wir gerade gemacht, das ist doch cool. Das ist schon irgendwie fast ein bisschen Meta, also vierte Wand ist hier egal. Also die reden hier schon zum Publikum direkt durch solche Bilder. Fand ich tatsächlich irgendwie witzig. Ich meine, das passt ja auch zu diesem Cartoonesken. Also Joel Schumacher soll auch am Set immer wieder übers Megafon reingerufen haben. Remember, this is a cartoon. Und dann waren irgendwie alle verwirrt, weil es halt wirklich so cartoonesk alles gemacht worden ist. Und diese Gags. Also ich muss noch einen Gag rausholen. Komme nicht drum rum. Was ist denn bitte mit der fucking Bat-Kreditkarte? Geil. Batman hat eine fucking eigene Kreditkarte. Ja, Laufzeit unlimited natürlich. Und gerade dann mit Deutschen, da geht's ja um dieses Gebot, wer darf mit Poison Ivy ein Date verbringen, weil sie ja alle bezirzt hat und sie will ja damit Kohle machen und weil sie verfolgt ja auch das Ziel, eigentlich die Menschheit auszurotten und durch Pflanzen zu ersetzen. Ja, und dann streiten sich Batman und Robin ziemlich notgeil drum, wer sie daten darf. Ja, und Batman macht dann einfach dann den Deckel drauf, indem er dann die Kreditkarte irgendwo aus seinem Belt rauszieht und macht noch so tsching. Und er sagt dann so im Deutschen, 6 Millionen. Cash. Ich war so, ja, geil. Ich hätte gern diese Bat-Kreditkarte einfach nur aus Spaß und der Freude. Ich glaube, damals hat sogar American Express so eine extra Sonderversion davon gefahren, als der Film rausgekommen ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe da, meine ich, irgendwas in Erinnerung. Also das wollte ich nur noch mal erwähnen, die Bad-Kreditkarte, eins der Highlights tatsächlich, was diese flachen Gags noch mal wirklich am besten zusammenfasst. Natürlich wird am Schluss die Welt gerettet, alle Eingefrorenen werden wieder aufgetaucht. Also Mr. Freeze hatte ja hier schon einen recht ambitionierten Plan mit diesem riesigen Teleskop und den Satellitensystemen, was er dann missbräuchlich genutzt hat, um eben alles einzufrieren. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Es sieht aus heutiger Sicht gar nicht mehr so geil aus, tatsächlich die Effekte, aber es ist noch in Ordnung. Also wo Practicals sind, sieht's definitiv besser aus. Aber am Schluss wird dann halt ein bisschen gehackt und dann wird natürlich, dank auch mit Hilfe von Batgirl, also Alicia Silverstone, streift sich dann die eigene Kaul über. Und die sieht auch furchtbar schlecht aus. Diese Batgirl-Kaul, die sie dann beim Motorradfahren aufzieht, die sieht ziemlich, ziemlich unproportioniert aus. Die passt die auch gar nicht richtig. Die wirft sie dann noch irgendwann weg. Also sie bekommt dann auch nur so eine Augenmaske wie Robin. Aber sie hat natürlich volles, wallendes Haar. Von daher ist es auch nie im Wege. Und sie kann nicht auch kämpfen, weil sie ist ja die Nichte von Alfred. Von daher hat sie das auf der Schule natürlich gelernt. Sie ist ja so das typische, ja, vorne rum braves Mädel, hintenrum zieht sie Gangster bei illegalen Motorradrennen ab. Also ja, mein Gott, kann man machen. Also ich fand sie jetzt gar nicht mal so markant scheiße, weswegen sie jetzt hier als Worst Support Actress irgendwie in Verruf gekommen ist. Also sie ist keine brillante Schauspielerin, sie ist auch keine gute Schauspielerin, aber also ganz ehrlich, da habe ich schon Schlimmeres gesehen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Also Alicia Silverstone finde ich gar nicht mal so nervig. Es geht halt tatsächlich mehr wahrscheinlich um dieses, ich bin dagegen, ich widersetze mich dem allen, ich muss mein eigenes Ding fahren. Ich glaube, das ist dann eher das, was die Leute genervt hat, also nicht Alicia Silverstone, sondern was für ihre Rolle geschrieben wurde. Ja, aber das ist dann wieder was anderes, meine lieben Freunde. Das ist dann eher Drehbuchhass, was ihr habt, die Schauspielhass. Naja, zum Abschluss kann ich wirklich sagen, Batman and Robin ist wirklich ein kunterbuntes Knallbonbon der Trashigkeit der 90er. Man kann echt nichts Vergleichbares benennen. Und unter den Batman-Filmen wahrscheinlich der verrufenste. Ich finde aber zu Unrecht einfach seinen Charme beibehalten. Er ist wirklich für Kinder gemacht und da kommt das Kind im Manne in mir raus. Ich lieb den. Und entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Ich glaube, dazwischen gibt's tatsächlich relativ wenig. Und ich spreche hier einfach mal ein bisschen Liebe für Batman und Robin aus. Ganz, ganz, ganz viel Batman-Liebe.
Trivia.
Zu dem Film gibt's so viel Background-Wissen. Da müsst ihr einfach mal selbst irgendwie googeln oder euch irgendwelche Interviews angucken. Da gibt's so viel Zeug. Ich habe euch aber mal wieder drei Fakten rausgepickt, die ich irgendwie besonders skurril fand. Zum einen besagen nämlich Legenden, dass George Clooney, der ja den Film offenkundig gehasst hat, der den wirklich scheiße fand, der auch in aller Öffentlichkeit gesagt hat, das war das Ende für das Batman-Franchise. Naja, war es ja auch fast. Also bis 2005 dann Batman Begins kam wieder. Aber angeblich hat George Clooney jedem, der ihn darauf angesprochen hat, das Eintrittsgeld für Batman und Robin zurückerstattet, also so eine Art Schmerzensgeld ausgezahlt. Das hat er, glaube ich, ziemlich lange gemacht. Finde ich einfach nur witzig, wenn man sich überlegt, du begegnest irgendwo George Clooney, wie auch immer das passieren soll, und sagst ihm, hey, ich habe Batman und Robin damals im Kino gesehen. Und er zückt so seinen Geldbeutel und drückt dir einfach irgendwie so $20 in die Hand und sagt so, I'm sorry. Fände ich irgendwie geil. Ja, Batman und Robin ist ja mehr oder weniger der unfreiwillige Abschluss geworden, weil ja Warner dann gesagt hat, okay, der Film ist für uns intern zumindest ein Flop gewesen, deswegen gibt's keine Fortsetzung, obwohl schon eine in der Pipeline stand, auch mit Joel Schumacher unter dem Namen Batman Unchained, mit einem sehr interessanten Twist. Und jetzt guckt mal, ob ihr die Parallelen erkennt. Dort sollte nämlich Scarecrow eingeführt werden. Um die Besetzung gibt es einige Mythen. Einerseits sollte angeblich Nicolas Cage dafür besetzt werden, auf der anderen Seite Coolio, der hier in Batman und Robin schon eine kleine Rolle bei diesen illegalen Motorradrennen übernommen hatte. Angeblich sollte das Scarecrow bzw. Jonathan Crane sein, aber das wurde natürlich nie aufgeklärt, denn Batman Unchained wurde tatsächlich nie umgesetzt. Zumindest nicht direkt, denn der Drehbuchentwurf mit Scarecrow, der Batman mit seinen größten Ängsten konfrontiert, unter anderem mit einer Rückkehr des Jokers. Da war Jack Nicholson als Halluzination im Gespräch. Harley Quinn sollte hier eingeführt werden und. Hat aber alles nie geklappt, es hat nie stattgefunden, ist quasi im Giftschrank versauert, bis 2005 dann Batman Begins kam. Und jetzt überlegt mal, wie war noch mal die Story von Batman Begins? Ach ja, stimmt, da war ja auch Scarecrow und mit Angstgas und den Ängsten von Batman und. Also, Zufall? Nee, glaube ich nicht. Ja, und Batman und Robin war ja nicht nur der Sargnagel für das eigene Batman-Franchise, sondern auch für andere DC-Franchises, so zum Beispiel das Superman-Franchise, das wiederbelebt werden sollte. Denn die Christopher Reeves-Filme waren ja schon eine Zeit lang ad acta gelegt und man wollte einen neuen Touch geben, eine neue Ernsthaftigkeit auf den Man of Steel. Und das Projekt nannte sich Superman Lives. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ihr habt bestimmt die Kostümprobe-Fotos gesehen mit Nicolas Cage in der Hauptrolle als Superman. Unter der Regie von Tim Burton sollte das stattfinden mit einem Skript von Kevin Smith. What the fuck? Diese Kombination sollte damals den Kryptonier zurück auf die große Leinwand bringen, ist aber nie passiert, auch dank Batman und Robin, weil Warner dann erstmal eine immense Rolle rückwärts gemacht hat und erstmal alles eingestampft hat. Von Superman-Projekten, von Justice League-Projekten und. Es sollte dann auch schon so eine Art Crossover-Universe geben zwischen Batman und Superman. Also da gab es einige Pläne Ende der 90er, hat dann allerdings über 20 Jahre fast gedauert, bis wir dann die beiden ikonischen Comic-Helden mal zusammen in einem Film gesehen haben. By the way, wenn ihr da mal mehr darüber erfahren wollt, es gibt eine wunderbare Dokumentation, die nennt sich The Death of Superman Lives, What Happened, mit Kevin Smith. Da wird das alles nochmal aufbereitet und ausgebreitet und erzählt. Super, super interessant, was da so alles in Produktionskreisen schiefgelaufen ist damals oder einfach nie umgesetzt wurde. So, das war's mit dieser wunderbaren, nostalgischen Folge zu Batman und Robin. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, hat euch ein bisschen in eure eigene Kindheit zurückversetzt. Oder falls ihr den als Erwachsener gesehen habt, mein Beileid, außer ihr fandet den geil, dann herzlichen Glückwunsch. Kommende Woche kommt die letzte Folge meines Motto-Monats, Trashige Kindheitshelden. Da habe ich dann auch tatsächlich was ich nicht feiere, in keinster Weise. Ich spoilere euch noch nicht. Es geht um eine Anime-Adaption, so viel sage ich mal. Freut euch drauf und freut euch auch auf den 27. Februar, denn da kehrt Shun-Sharing mal wieder auf YouTube zurück. Wir schauen uns zusammen Bad Taste an, zusammen mit euch. Und wer sind wir? Ja, ich und die beiden Filmfressen Manu und Peter. Die schalte ich dann nämlich mit dazu und wir geben uns Peter Jacksons Erstlingswerk mit den wunderbaren Menschen, Burger, Aliens. Es wird ein Riesenfetz. 27.02. Das ist ein Sonntag. Da habt ihr bestimmt Zeit. Tragt es euch in den Kalender. Wir sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier beim Trash-Taucher. Gehabt euch wohl. Gönnt euch heute ein geiles Eis am Stiel oder sowas. Gedenkt Mr. Freeze. Und weil es so schön ist, gebe ich euch zum Abschluss noch ein kleines Schmankerl auf die Ohren im Arnie-Style. Viel Spaß und auf Wiederhören.
The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm a king. The wind is howling like the swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good boy you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway.